Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Jetzt geht's mal richtig los hier. Das ganze Gerede vom Klimawandel ist in Wahrheit nur ein Propagandainstrument der Dämmstoffindustrie. Und die Geschicke der Welt liegen in den Händen des inneren Zirkels der Illuminaten. Und die mächtigste von ihnen, das ist Angela Merkel, Geheimzeichen, die Raute vor dem Bauch. Vorsicht, Sie sind immer noch in den Mainstream-Medien. Das sind Lügen, die ich gelesen habe, als ich mal aus meiner wohligen Filterbubble herausgetreten bin. Lügen, Falschmeldungen, abstruseste Nachrichten oder auch die Wahrheit nur eine Nuance anders gewichtet, sodass sie dann eine ganz andere Wirkung entfaltet. Es geht um Lügen im Netz. Heute Mittag bei Klassik à la carte. Ich bin Mischa Kreisgott und bei uns zu Gast ist eine Frau aus Österreich, die sich seit Jahren mit digitaler Kommunikation beschäftigt und gerade ein Buch zum Thema geschrieben hat. Lügen im Netz, wie Fake News, Populisten und unkontrollierte Technik uns manipulieren. Herzlich willkommen bei NDR Kultur, Ingrid Brodnik.
Hallo.
Über welche Lügen sind Sie diese Woche gestolpert?
Einerseits fand ich ganz unterhaltsam wieder mal die Behauptung, dass es den Staat Deutschland gar nicht gibt, dass der eine Erfindung sei. Und das ist natürlich auch lustig, weil wenn man das mal glaubt, dann muss man sich an keine Regeln des Staates Deutschlands halten. Und die andere Meldung, die ich auch eher kurios fand, war die Behauptung, dass die NASA Beweise hat für intelligentes Leben im All, also Außerirdische, und das verheimlicht. Also ich finde beide schon recht spannend.
Das habe ich diese Woche auch bekommen und zwar als Push-Mitteilung von so einem unseriösen Nachrichtendienst auf meinem Mobiltelefon. Ich kann den einfach nicht abstellen und natürlich habe ich auch draufgeklickt, weil ich wissen wollte, was ist denn da jetzt los?
Genau, das Interessante ist, viele dieser Falschmeldungen funktionieren ja einerseits, weil sie neugierig machen oder einfach, weil sie Emotionen ansprechen. Falschmeldungen funktionieren, indem sie uns so zum Klicken, zum drauf einspringen bringen. Man muss auch sagen, häufig über Wut, indem sie uns so wütend machen, dass wir gar nicht drüber nachdenken, ob das jetzt stimmt. Und wir wissen aus Untersuchungen, dass Wut Menschen aktiviert. Im Englischen sagt man auch, angry people click more, wütende Menschen klicken mehr. Das ist natürlich ein Problem, weil gerade wütend machende Falschmeldungen super funktionieren.
Wie ist das denn mit den wütenden Menschen, wenn Sie dann zum Beispiel auf einer Website oder in einer Sendung wie dieser Falschmeldungen aufklären? Bekommen Sie das zu spüren?
Ja, also es ist so, es gibt manche Falschmeldungen, die sind extrem verbreitet. Wenn man die anspricht, dann führt das oft zu extrem viel Wut. Also zum Beispiel, es gibt sehr viele Falschmeldungen über Angela Merkel. Sie haben ja schon eine angesprochen. Es gibt die Falschmeldung oder die irreführende Behauptung, sie hofft auf 12 Millionen Einwanderer. Es gibt extrem viel Unfug, gerade über sie. Und wenn ich darüber rede, kriege ich zum Beispiel oft auf Twitter so Vorwürfe, dass ich und Angela Merkel an der internationalen Zensur arbeiten würden. Oder einmal schrieb mir jemand, ich sei eine Agentin der BRD GmbH. Das finde ich deswegen ganz lustig, weil ich bin nicht einmal ein Mitglied der BRD. Ich bin eben Österreicherin.
Finden Sie es immer lustig oder gibt es Momente, wo Sie denken, oh, jetzt wird es mir ein bisschen zu bunt?
Ja, ich finde es nicht immer lustig. Ich glaube, dass man mit Humor darauf reagiert, ist einfach auch eine Verteidigungsstrategie. Man muss irgendwie damit umgehen. Nicht lustig finde ich, wenn es unter die Gürtellinie geht, also die Wut, die dann ausgelöst wird, oder wenn zutiefst sexistische oder auch fast schon unbehagliche, zum Beispiel E-Mails an mich kommen. Das passiert manchmal.
Ingrid Brodnik, heute Mittag zu Gast bei Klassik à la carte auf NDR Kultur, Journalistin aus Österreich, Autorin von dem Buch Lügen im Netz, wie Fake News, Populisten und unkontrollierte Technik uns manipulieren. Und genau das soll uns beschäftigen in der nächsten Stunde. Wolfgang Amadeus Mozart, die Ouvertüre zu Der Schauspieldirektor hier mit der Academy of St. Martin in the Fields und Neville Mariner. Und es ist sehr merkwürdig, wenn man eine Sendung über Lügen im Netz machen will, dass dann im Sendestudio das Netz nicht mehr funktioniert. Aber wir haben jetzt einfach mal mein Smartphone genommen und hier ist ein Video, das angeblich in Hamburg in einem Einkaufszentrum aufgenommen wurde. Ja, und man sieht eben dieses Einkaufszentrum von Weitem, einen großen Weihnachtsbaum, der bestiegen wird von dunkelhäutigen jungen Männern. Drumherum jede Menge Tumult und Damen mit Kopftüchern, die zum Teil mit Gegenständen werfen und versuchen, diese Männer abzuhalten. Ingrid Brodnik ist heute Mittag unser Gast. Sie ist Expertin für digitale Themen und für Lügen im Netz. Und sie hat dieses Video mir vorhin geschickt. Was ist da los? Was ist das für ein Film?
Das ist ein Video, das derzeit auf Facebook kursiert. Und da heißt es, das wäre ein Einkaufszentrum in Hamburg. Und jetzt quasi, es wird suggeriert, jetzt machen die Muslime sozusagen unseren Weihnachtsbaum kaputt. Die haben keinen Respekt für unsere Kultur. Das wird da alles, das schwingt da alles mit. Und das Krasse ist, das ist falsch, ganz einfach. Dieses Video ist eigentlich aus Kairo, ist schon älter und es wird jedes Jahr zu Weihnachten missbraucht und wird in unterschiedlichen Ländern benutzt. Und es sagt immer, das ist unser Einkaufszentrum und da stürmen gerade Muslime unseren Raum. Das ist eine klassische Falschmeldung. Warum? Wir sehen ganz häufig, dass Bilder aus dem Kontext gerissen werden oder Videos aus dem Kontext gerissen werden. Videos, die dann Menschen wütend machen, weil sie glauben, sie würden irgendwas sehen, was sie genau genommen gar nicht sehen.
Wir haben es gerade, als wir es zusammen angeschaut haben, schon gesagt, Einkaufszentren sehen überall auf der Welt gleich aus. Also man könnte es tatsächlich glauben, es gibt nur eine Nuance, zu viele Kopftücher zu sehen. Wenn sowas kursiert und tausendfach geteilt wird und einer schreibt darunter, nee, das stimmt nicht, das gab es letztes Jahr schon und das wurde da schon als unwahr eingestuft, wird dem geglaubt?
Das Tragische ist, dass häufig diese Stimme gar nicht vorkommt. Ich schaue mir gern einschlägige Seiten an, wo sehr viel unseriöse Informationen geteilt werden. Eine heißt zum Beispiel Lügenpresse auf Facebook. Und wenn da zum Beispiel irreführende Inhalte geteilt werden, fehlt oft die Stimme, die sagt, Achtung. Und dann ist das andere, wenn jemand widerspricht, heißt es oft, naja, du bist halt einer von diesen linksgrün versieften Gutmenschen. Du wirst auch noch merken, dass du falsch liegst. Das Problem ist, es gibt sogenanntes motiviertes Denken. Wir, ganz unbewusst, stufen wir Informationen, die uns nicht ins Weltbild passt, niedriger. Das heißt, der Widerspruch wird nicht ganz so ernst genommen. Und eine Information, die genau zu unserem Weltbild passt, die nehmen wir sehr ernst, selbst wenn sie irreführend ist.
Nun sind wir hier beide im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei NDR Kultur und es mag Menschen geben, die uns zuhören und jetzt gerade gedacht haben, genau, das ist wieder typisch. Was würden Sie denen jetzt antworten?
Ich glaube, Die große Herausforderung ist, dass man zwischen Meinung und Fakten unterscheidet. Es gibt viele Fragen, da kann man unterschiedliche Meinungen haben. Aber dann gibt es so etwas wie Fakten. Und dieses Video zum Beispiel, das wir gerade uns zumindest angehört haben, das zeigt junge Männer auf einem Christbaum. Und das ist unbehaglich und es wird behauptet, das sei Hamburg. Ist es nicht. Es ist ein Faktum, dass das nicht in Hamburg ist. Und ich glaube, in der aktuellen Debatte geht es vor allem darum, bei den Fakten zu bleiben. Und wenn widerlegt ist, dass eine Behauptung nicht stimmt, dann gilt sie einfach nicht, dann ist sie kein faires Argument. Und da muss man einfach unterscheiden, ist eine Aussage überprüfbar? Und wenn sie stimmt, dann stimmt sie. Und wenn sie nicht stimmt, dann ist sie kein Argument, kein zulässiges Argument mehr.
Sie haben in Ihrem Buch viele, viele Beispiele dieser Art, auch aus ganz anderen Themengebieten. Ist es Ihnen mal gelungen, zurückzuverfolgen, wer sowas postet und wer die Lüge in die Welt gesetzt hat?
Das Interessante ist, sehr viele irreführende Inhalte im Netz, im deutschsprachigen Raum, sind nicht hundertprozentige Lügen, muss man sagen. Das sind häufig, einerseits nennt man das auch Hybrid-Fakes, also da ist ein Teil wahr und ein Teil nicht. Zum Teil stammt es von ideologisch motivierten Webseiten, die einfach eine Agenda verfolgen, die keine klassischen Medien sind, sondern eher Überzeugungstäter, nennen wir es so. Mit solchen Personen habe ich schon geredet, die sehen die Welt anders und die haben halt auch nicht das klassisch journalistische Verständnis dahinter. Und dann gibt es auch Fälle, wo Bürger manchmal was Falsches verbreitet haben. Da kenne ich einen Fall aus Österreich. Da hat ein Journalist die Frau dann quasi aufgesucht, die eine falsche Behauptung über Flüchtlinge in die Welt gesetzt hat. Und die wollte dann eher nicht davon runtersteigen. Das Problem ist, dann kommt manchmal wirklich der Satz, es hätte auch wahr sein können. Und meine Erklärung dafür ist, dass manchmal sogar Bürger etwas Falsches verbreiten, weil sie warnen wollen, weil sie etwas als reale Gefahr sehen und sich denken, selbst wenn das im Zweifelsfall jetzt nicht gestimmt hat, muss man warnen und lieber mit einer Notlüge sozusagen warnen, wenn man sonst vielleicht gerade keinen anderen Vorfall in der Umgebung gekannt hat.
Also man glaubt ganz fest daran und denkt dann auch, ja, in dieser Situation ist jetzt jedes Mittel recht?
Genau, es ist ganz interessant. Ich habe mich auch gefragt, woran liegt das, dass Menschen das für sich rechtfertigen, dass sie so unseriös vorgehen. Und in der Psychologie gibt es ein sehr interessantes Konzept, der In-Group versus Out-Group. Wir definieren es immer über In-Groups. Zum Beispiel, ich komme aus Graz, einer Stadt in Österreich. Und wenn ich in einem Raum bin und ein anderer Grazer ist dort, dann sind wir sofort eine In-Group. Wir gehören irgendwie zusammen. Und wenn man BVB-Fan ist und man sieht einen anderen BVB-Fan, ist man auch eine In-Group. Und die Gefahr ist aber, dass Menschen ein extremes Gefühl der In-Group versus Out-Group haben. Also zum Beispiel die in Deutschland Geborenen und die anderen. Und wenn ich das Gefühl habe, die Out-Group nimmt mir vielleicht was weg, ich kämpfe um meine Ressource, um Jobs, um soziale Mittel, was weiß ich, dann kann passieren, dass Menschen ein extrem hartes Gefühl gegenüber der Outgroup haben und auch sehr harte Maßnahmen rechtfertigen. Und ich habe da mal mit einem Psychologen namens Delroy Paulhus drüber geredet. Und das Konzept der In-Group versus Out-Group kann erklären, warum Menschen zum Beispiel zu Einwanderern sehr hart sein können, auch sehr viel rechtfertigen, was sie bei anderen nicht rechtfertigen können. Da wird die Lüge zu einer Art Notlüge, wenn man sich ja verteidigt.
Zurück zu diesem Vertreter einer rechtsextremen Propagandaseite. Wie haben Sie den kontaktiert, den oder die?
Das Interessante ist, sehr oft sind das ja nicht unbedingt rechtsextreme, unseriöse Seiten. Ich gebe ein Beispiel, das ist jetzt überhaupt keine rechtsextreme, es ist eine deutlich rechte Seite, der Wochenblick in Österreich, und die verbreiten einfach eher unseriöse Inhalte häufig. Die haben die Meldung verbreitet, Angela Merkel hofft auf 12 Millionen Einwanderer.
Kennt man natürlich ja
auch. Die ist eine der erfolgreichsten Meldungen über Angela Merkel im letzten Jahr gewesen. Die ist unter den Top 5 der Meldungen zu ihr auf Social Media. Und wenn man die kontaktiert, dann schreiben sie zum Teil schriftlich zurück. Wenn man Glück hat, kann man sie sogar treffen. Sie sind sehr zurückhaltend gegenüber Medien, weil da eigentlich kein großes Interesse besteht, einerseits sich zu erklären, glaube ich. Und tatsächlich werden wir Journalisten ja als Teil der Gegenseite wahrgenommen, ganz einfach. Aber manchmal hat man das Glück und kann sich unterhalten. Und da muss man sagen, das ist eine österreichische Seite, die ist einfach einschlägig. Und die finden es manchmal sogar fast schon lustig, wenn dann dieser Austausch mit dem Mainstream sozusagen kommt.
Also die finden das dann cool. Da ruft jetzt Frau Botnick an und sagt, das stimmt doch nicht. Und dann sagen die ja.
Ja, sagen wir so, sie beantworten mir vielleicht nicht immer Fragen, aber sie kennen mich. Und ich glaube, die sehen das auch als Schlagabtausch. Die sehen das als Möglichkeit, einen Teil der Debatte zu erobern. Und das ist was Neues. Nämlich, wir haben in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum viele neue Webseiten gegründet gesehen, die einfach eine Nische besetzen. Das kann man messen. Vor 10, 15 Jahren gab es viele dieser Seiten nicht. Und da ist was Neues entstanden. Man muss davon ausgehen, dass, sagen wir, eine Nische in der Bevölkerung halt sehr viele solche Seiten liest. Und dann sehr häufig nicht unbedingt Fake News hört. Vieles ist nicht erfunden, aber es ist halt zumindest tendenziös oder manchmal nur so halbrichtig.
Was ist Lüge? Was ist Wahrheit? Was ist Meinung? Was ist ein Fakt? Das versuchen wir einzuordnen heute Mittag bei NDR Kultur. Ingrid Brodnik ist zu Gast, Autorin des Buches Lügen im Netz. Wir hören ja hier mit Kopfhörern und auch ein bisschen lauter. Und dann konnte man genau wahrnehmen, dass da auch ein bisschen Vogelgezwitscher im Hintergrund war. Das finde ich immer schön. Didier Squiban war das, französischer Pianist mit Héroïse aus der Carillon Suite Nummer 2. Klassik à la carte auf NDR Kultur. Und wenn ich mal zurückdenke, so in die 90er Jahre, da gab es dann Menschen, die hatten eine regionale Tageszeitung, eine überregionale Tageszeitung und dann vielleicht noch eine internationale, die natürlich immer verspätet mit der Post gekommen ist. Und die waren dann schon richtig gut informiert. Ingrid Brodnik aus Österreich ist heute unser Gast. Sie ist Journalistin und Expertin für Digitalthemen und sie hat gerade schon angedeutet, heute sieht das völlig anders aus. Es gibt Tausende, Hunderte, Abertausende Informationsquellen im Netz und man kann sich sein Informationsbouquet selber zusammenstellen. Was heißt das für das Wissen? Was heißt das für das Weiterverbreiten von Informationen, Ingrid Brodnik?
Ich glaube, das heißt, dass wir alle ein bisschen kompetenter und vielleicht auch kritischer werden müssen. Wenn man zum Beispiel auf Facebook ein Profil hat und dort mitliest, dann passiert das regelmäßig, dass einem Seiten in den Feed gespült werden, die man nicht kennt. Und dann liest man vielleicht eine brisant klingende Meldung, die man interessant findet, weiß aber nicht, was ist das eigentlich für eine Seite? Und sehr häufig sind auch unseriöse Seiten gut getarnt. Also die schauen auf den ersten Blick wie ganz normale Medien aus. Da kann man neue Kompetenzen erwerben, einfach ein paar simple Tricks lernen, um schneller herauszufinden, ist das seriös oder unseriös. Ein simpler Trick ist zum Beispiel, den Namen dieser jeweiligen Seite auf Google einzugeben, zu suchen. Weil wenn eine Webseite schon länger aktiv ist und sehr unseriös ist, wird es sehr viele warnende Artikel geben oder eben Artikel, wo Falschmeldungen aufgedeckt worden sind. Wenn ich das google, habe ich oft schnell so ein Verständnis, aus welcher Ecke kommt die Seite. Der große Unterschied ist ja auch jener. Früher, da hat man vielleicht als Konservativer die FAZ abonniert, als Linker die Taz. da gab es natürlich auch Medien zum eigenen Geschmack sozusagen, aber man wusste in der Regel, wie man was einsortieren kann, wo das ungefähr positioniert ist. Die größte Gefahr sind Seiten, wo Menschen gefühlt ein großes Vertrauen zuerst haben, aber genau genommen in die Irre geführt werden, wo dieses Vertrauen missbraucht wird. Drum ist, glaube ich, wichtig, wenn ich eine Seite nicht kenne, schauen, wer ist das überhaupt?
Am Beispiel der großen Tageszeitung, das Sie gerade genannt haben, oder auch am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, war es natürlich aber dann auch schon so, dass man die Verantwortung abgegeben hat und gesagt hat, naja, das wird schon stimmen. Es ist ja auch eine Ermächtigung dahinter zu sagen, ich möchte selber entscheiden.
Stimmt total. Ich glaube auch in dieser Phase, wo es eigentlich so kein Gegenkonzept zum quasi etablierten Journalismus gab, da gab es ein großes Vertrauen, was angenehm war für uns Journalisten. Aber es gab auch vielleicht eine zu bequeme Situation für uns Journalisten. Zum Beispiel, als ich eine junge Redakteurin war und mal eine Geschichte geschrieben habe, da habe ich dann genau angegeben, von welcher Universität eine Studie kam. Und mein Chef, der hat mir das rausredigiert und ich bin dann zu ihm gegangen, warum hat er das rausredigiert? Das ist doch eine relevante Information für die Leser. Und er hat gesagt, das müssen dir die Leser glauben. Und das finde ich falsch. Wir Medien haben sehr lange immer die Haltung gehabt, das müssen uns die Leser glauben. Ich finde es besser, wenn sich Journalisten auch mehr erklären anfangen und transparenter werden.
Sie waren, ich glaube, Redakteurin oder zumindest regelmäßig beim Profil, genau, dem großen österreichischen Nachrichtenmagazin, sind dann gegangen. Hat das auch damit zu tun?
Nein, also das hat ehrlich gesagt damit zu tun, dass ich sehr spezialisiert bin auf digitale Themen. Ich war dann auch beim Profil für digitale Themen zuständig. Und ich habe dann meine letzten zwei Bücher, das eine heißt Hass im Netz, das neueste heißt Lügen im Netz, die beschäftigen sich mit der Debattenkultur im Internet. Und ich habe dann immer sehr viele Vorträge gehalten und ich mache auch zum Beispiel Vorträge und Workshops für Lehrer, wie sie Medienkompetenz bei den Schülern fördern können. Und ich habe irgendwann letztes Jahr gemerkt, dass ich eigentlich 42-Stunden-Jobs hatte und mich dann entschieden. Und das spricht schon ein bisschen über die veränderte Mediensituation. Der klassische Journalismus hat es natürlich nicht mehr so leicht. Und es ist gar nicht so leicht, als zutiefst spezialisierter Redakteur immer nur über ein Thema zu berichten. In der Redaktion muss ich viel abdecken. Ich wollte mich ganz auf das Thema fokussieren können. Und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht. Ich sehe es immer so, dass ich so eine Art neuere Form von Journalistin bin, die ganz auf ein Minithema gesetzt ist, aber dafür da halt alles Mögliche macht und sich den Luxus hat, sich nur damit zu beschäftigen. Insgesamt ist ein Teil des Problems aber schon die Mediensituation, nämlich wir sehen, dass auch teilweise online Redaktionen irreführende Titel haben oder sehr reißerische Meldungen, auch Redaktionen, die eigentlich einen guten Ruf haben zum Teil. Das heißt, gerade in Zeiten starken ökonomischen Drucks passiert womöglich eine Boulevardisierung. Und das ist etwas, das mir insgesamt überhaupt nicht behagt.
Es gibt Meldungen, die sind einfach falsch. Wir hatten genug Beispiele. Das sind richtige Lügen. Es gibt aber auch komplexe Themen, bei denen wir überhaupt nicht selber nachprüfen können, ist das jetzt falsch oder richtig. In den letzten Wochen hat Glyphosat uns beschäftigt und wir können selber nicht nachmessen und nachprüfen, ob das krebserregend ist. Wie geht man damit um und wem glaubt man da, wenn man nicht alle Studien selber lesen will?
Genau, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt Themen, da wissen wir noch nicht alles. Da können wir noch nicht zu 100% sagen, was die endgültige richtige Antwort ist. Da ist es einfach, glaube ich, fair, zum Beispiel wenn Redaktionen Pro und Kontras stärker auflisten und nicht nur in eine Richtung zum Beispiel stark Position beziehen. Ich verstehe viele Leser oder Zuhörer, wenn die Skepsis haben, wenn die manchmal selbst unglücklich sind, wie nicht immer alles transparent gemacht wird, wo eine Info herstammt oder zum Beispiel die Kritik, dass es Studien zu Glyphosat gibt, die nicht öffentlich gemacht werden. Das ist eigentlich schon ein Problem. In der aktuellen Debatte ist aber eines wichtig, wie ich schon vor kurz angerissen habe. Wir müssen unterscheiden, ist etwas ein Thema, das so komplex ist, dass wir schwer eine 100% gültige Antwort haben oder ist etwas ein Faktum? Und es gibt Dinge, die sind nachweisbar. Und bei diesen Dingen ist wichtig, dass man Fakten noch anerkennt. Also ein simples Beispiel ist, wir wissen, dass die Erde rund ist und wir müssen diese Debatte nicht neu starten. Und trotzdem gibt es Menschen im Internet, die sagen, die Erde ist eine Scheibe. Und das stimmt einfach nicht.
Habe ich gerade diese Woche noch viele Beispiele gesehen, eine ganze Liste, Argumente für die These.
Ah, lustig.
Ingrid Brodnik ist heute Mittag unser Gast bei Klassik à la carte auf NDR Kultur. Und über einen der Großen kann man gar nicht sagen, den Player in diesem ganzen Themenkreis, sprechen wir gleich über Facebook, das große Portal, das die Welt mit Nachrichten versorgt. Die Humoreske, Opus 101 von Antonín Dvořák, Freitagmittag 13:30, NDR Kultur. Ich bin 2010 erst eingestiegen, relativ spät, da waren meine Freunde alle schon bei Facebook und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ein großes Netzwerk. Mittlerweile hat es sich mehr als verdoppelt. 2 Milliarden monatliche Nutzer sollen es sein. Facebook ist das Informationsportal für viele Menschen, die Verbreitungsplattform für Nachrichten. Ingrid Brodnik ist Expertin für dieses Thema, heute Mittag unser Gast. Ingrid Brodnik, warum dieser unglaubliche Erfolg von diesem Netzwerk?
Naja, weil das schon ein großartiges Tool ist. Facebook hat eine Sache massiv verändert. Vor Facebook war das Internet ein viel anonymerer Ort. Zum Beispiel hat Facebook erst diese Klarnamen-Normalität gemacht. Also vielleicht war man früher auf MySpace und hatte dann den Usernamen Hupsi 123. Facebook hat gesagt, nein, wir vernetzen die Menschen mit ihrem quasi offline, ihrem realen Offline-Umfeld. Und es war schon toll, dass man auf einmal sehen konnte, was die Volksschulfreundin heute macht, mit der man vielleicht vor 5 Jahren das letzte Mal Kontakt hatte. Also es ist ein schönes Gefühl. Ich glaube, ein Problem ist, dass Facebook zunehmend weniger persönlich wirkt und eigentlich mehr und mehr so zugespammt von klassischen politischen Texten, von Nachrichtentexten und natürlich auch von manchen unseriösen Informationen. Also sie sich auch selbst gewandelt hat.
Man folgt, sagen wir mal, 100 Seiten und dann macht man Facebook auf, sieht seine Timeline und denkt, ja, ich kriege ja dann alles, was mich von meinen Freunden interessiert und die Nachrichtenportale, die ich lesen will. In Wahrheit ist das anders. Was steckt dahinter an der Auswahl der Informationen, die man mir zeigt?
Das Interessante ist, wir reden ja über Falschmeldungen und es gibt einen sehr wichtigen Grund, warum Falschmeldungen sehr erfolgreich sind. Wie schon angesprochen, über die Emotionen, über Wut. Das zeigen auch Auswertungen. Wütende Inhalte werden eher geklickt. Der Politologe Timothy Ryan hat zum Beispiel politische Inserate auf Facebook getestet und er merkte, wenn eine politische Werbung Wut auslöst, wird sie mehr als doppelt so stark geklickt im Vergleich zu anderen Inseraten. Und da kommt jetzt die Technik ins Spiel. Wie Sie richtig sagen, ist es so, die meisten von uns haben ein paar 100 Facebook-Freunde, haben ein paar Seiten geliked. Aber relevant ist, wir sehen nicht alles, was diese Freunde teilen. Wir sehen nur einen Bruchteil. Die Software, ein sogenannter Algorithmus, wählt für uns aus, was wir sehen. Und wir wissen vieles über die Software nicht. Wir wissen zu viel nicht. Aber wir wissen eines. Ein wesentlicher Aspekt der Auswahl ist, die Zahl der Likes, der Kommentare und Shares, die sogenannte Interaktion. Ganz einfach gesagt, je mehr Likes ein Posting bekommt, desto mehr Menschen wird es eingeblendet. Und das führt mit zur Frage, ob gerade unseriöse Inhalte es leichter haben, weil unseriöse Inhalte oft extreme Wut auslösen, extrem viel geklickt werden. Und dann kommt der Algorithmus und sagt, viele Likes sind ein Zeichen von Relevanz, das blenden wir jetzt vielen ein. Das heißt, wir bewegen uns schon in eine Debatte, wo man die Frage stellen muss, welche Rolle spielt auch Facebook, welche Rolle spielt die Technik bei der Sichtbarkeit solcher emotionaler, aber irreführender Botschaften im Internet?
Das heißt, da, wo es schon ein bisschen zündelt, wird noch ordentlich angefacht durch diese Technik.
Genau, das ist so der Verdacht bzw. eine Frage. Ganz ehrlich, wir können diesen Effekt nicht in einer Zahl bemessen. Warum? Für diese Untersuchung müssten unabhängige Wissenschaftler Facebooks Daten analysieren können, also Facebooks eigene Daten. Und bisher ist genau diese unabhängige Wissenschaft nicht möglich, wird von Facebook nicht gestattet. Es gibt derzeit sehr viele Thesen, die versuchen zu erklären, warum Desinformation im Internet so super funktioniert. Manches können wir nicht überprüfen, weil große Plattformen sich hier wenig erklären oder unabhängigen Wissenschaftlern keinen Zugang geben.
Facebook ging los, Sie haben es beschrieben, da konnte man sehen, ja, was ist mit der alten Schulfreundin, wie ist es eigentlich in der Heimat, ja, mit privaten Themen. Mittlerweile auch ein großes Nachrichtenportal und vor allem aber auch ein Unternehmen, das unendliche Umsätze hat, in dem es Werbung platziert nach ähnlichen Gesetzmäßigkeiten. Hat das auch miteinander zu tun, diese Vermischung von Information und Merkantilisierung?
Die große Frage ist ja, warum zeigt Facebook die Inhalte an, die es anzeigt. Und da ist, glaube ich, schon das Geschäftsmodell sehr relevant. Facebook ist ein börsennotierter Konzern, dessen Geschäftseinnahmen hauptsächlich auf Werbung aufbauen. Das heißt, viele Menschen glauben, sie seien der Kunde von Facebook. Der Kunde in erster Linie ist der Werbekunde. Und je mehr Zeit wir auf Facebook verbringen, desto mehr Werbung kann uns Facebook einblenden. Je mehr Minuten am Tag wir dort sind, desto mehr verdient das Unternehmen an uns. Und das führt zur Frage, ob die Inhalte, die Auswahl der Inhalte darauf getrimmt wird, dass Menschen möglichst viel Zeit dort verbringen. Und eine simple Variante, dass Menschen viel Zeit auf einer Seite verbringen, sind eher boulevardeske, reißerische oder emotionale Inhalte.
Süßigkeiten.
Genau, Süßigkeiten, so Infosüßigkeiten oder Unterhaltungssüßigkeiten. Und da ist immer die Frage, ob der Algorithmus darauf getrimmt ist, in erster Linie uns bei Laune zu halten, uns ständig auch in Aufruhr zu halten, Drama zu liefern. Wie gesagt, wir können das nicht genau bei dem Essen, aber natürlich ist ein Geschäftssystem, das rein auf Werbung aufbaut, eher dafür anfällig, vielleicht unterhaltsamere oder gar reißerische Informationen oder einfach emotionale Informationen einzublenden.
Viele Analysten sagen, der amerikanische Wahlkampf um Donald Trump war ein Wahlkampf, der die Welt verändert hat, wo Facebook eine Wirkmächtigkeit bekommen hat, die es vorher nicht hatte. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, ich meine, es ist immer sehr schwierig zu sagen, in wie viel Prozent oder was das genau das Zünglein an der Waage war. Aber garantiert hat Facebook eine bedeutende Rolle gespielt. Warum? Weil Facebook in den USA noch viel relevanter als im deutschsprachigen Raum ist. Also dort sind klassische Medien schon weniger bedeutend als bei uns, ganz einfach. Und da muss man sagen, dass gerade vor der Wahl extrem viel Desinformation auf Facebook sichtbar war. Die beeindruckendste Auswertung dazu, die ich kenne, stammt vom Medium BuzzFeed. Die haben analysiert die 20 stärksten Nachrichtentexte, also normale Artikel, und die 20 stärksten Fake-News-Texte, also komplett erfundene Geschichten. Und in den letzten 3 Monaten vor der Wahl war es so, dass die 20 stärksten Fake-News-Texte erfolgreicher waren auf Facebook als die 20 stärksten Nachrichtentexte. Und das ist natürlich ein Problem, wenn ihre Führung so eine Sichtbarkeit hat und vielleicht auch in einem Teil der Bevölkerung dominant wird.
Lügen im Netz heißt das Buch von Ingrid Brodnik, die uns heute Mittag besucht bei NDR Kultur. Und der Untertitel: Wie Fake News, Populisten und unkontrollierte Technik uns manipulieren. Sprechen wir gerade über die unkontrollierte Technik?
Genau, ich glaube, man muss schon die Frage stellen, erstens, ist die Technik ein Faktor? Und unkontrolliert heißt auch einfach, dass Wissenschaftler solche Thesen nicht überprüfen können, weil sie keinen Zugang haben. In vielen anderen Bereichen haben wir aber unabhängige Prüfstellen. Wir würden zum Beispiel VW nicht überlassen, dass sie keine Teste zulassen dürfen von Abgaswerten. Wir wissen sogar, bei angeordneten Tests gibt es da schon Probleme. Also selbst in einem Prüfsystem können massive Probleme auftreten oder auch Schwindeleien oder Betrügereien. Derzeit ist es aber so, dass es im Bereich der großen Plattform keine TÜVs gibt und keine Prüfstellen. Und ich glaube, wir bewegen uns schon in eine Zukunft hinein, wo es einfach mehr Transparenz geben muss und notfalls vielleicht Informatiker auch von außen nach Gütekriterien Software analysieren. Nicht, dass die dann bestimmen, wie sie aussehen muss, aber dass wir besser Bescheid wissen, nach welchen Regeln wir eigentlich einsortiert werden oder Informationen für uns aussortiert wird.
Man könnte das so sehen, dass Politik einfach noch nicht verstanden hatte, wo es da hingeht und wo man eingreifen muss. Könnte das sein?
Ich glaube, das ist ein Faktor. Wäre das Internet so leicht greifbar und sichtbar wie Schienen, wie das Schienennetz, dann hätten wir schon längst, glaube ich, eine andere Debatte. Aber ich bin trotzdem hoffnungsvoll. Warum? Skurrilerweise sind ja Politiker Hauptbetroffene, weil es gerade über Politiker extrem viele Falschmeldungen gibt, weil gerade auch Politiker extrem viel Wut abbekommen, teilweise sogar Bedrohungen. Und je mehr Politiker zum Opfer werden, da bin ich dann sehr hoffnungsvoll, dass dann etwas passiert.
Mitgebracht diese Musik von unserem Gast heute Mittag bei Klassik à la carte auf NDR Kultur, Ingrid Brodnik aus Österreich. Und das war die Max-Richter-Bearbeitung des Winters von Vivaldi, gespielt von Daniel Hope, Violine, und dem Konzerthaus Kammerorchester Berlin. Ingrid Brodnik, wie ist diese Musik in Ihr Leben gekommen?
Lustigerweise, ich war auf einer Journalismuskonferenz in Perugia in Italien, und das ist recht weit von Wien entfernt. Ich glaube, wir sind dann 6,5 Stunden mit dem Auto zurückgefahren, und eine Journalistin, mit der ich mitgefahren bin, die hatte das am Handy. Und wir haben das eigentlich sehr oft angehört, mir das einfach extrem gut gefallen.
Sie sind in den 80er Jahren geboren, das heißt so in den 90ern, als dann alle sich langsam ihr Modem gekauft haben, zu Hause online waren, da sind Sie gerade aufs Gymnasium gekommen. Wie war das bei Ihnen in der Familie? Waren Sie selbstverständlich online und als Kind schon im Netz unterwegs?
Genau, ich war eigentlich sehr früh engagiert, ins Internet zu dürfen sozusagen. Und damals war das in Österreich so, dass man sich so Wertkarten kaufen konnte bei Libro, der Kette, und damit ins Internet konnte. Ich habe dann immer meine Eltern angebettelt, dass ich so Wertkarten bekomme, damit ich wieder so ein paar Minuten quasi online sein kann. Und irgendwann ein paar Jahre später habe ich meine erste Flatrate bekommen, wo man dann immer online sein kann. Ich habe das Gefühl, ich habe die frühen Anfänge des Web, wo es dann wirklich in den Mainstream kam, wirklich miterlebt. Und was mich heute so fasziniert ist, das Internet, in dem wir uns heute befinden, ist ja eigentlich nicht mehr vergleichbar mit dem damals. Das war ganz etwas anderes, war langsam, es war eigentlich skurril, das Internet hat furchtbar ausgeschaut, alles war irgendwie grau, aber es war auch irgendwie magisch, es war schon toll damals.
Was haben Sie damals getrieben, wo waren Sie unterwegs?
Ich kann mich erinnern, ich war immer ein Geek, also ein großer Fan von Science Fiction und derartigen, und was ich gemacht habe ist, ich habe ganz viel Informationen über Star Trek rausgesucht. Ich habe Stunden im Internet über Star Trek verbracht. Und das war, ich finde, das ist auch so ein Beispiel, wie sich der Informationskonsum so verändert hat. Wenn man ein spezielles Interesse hatte vor dem Internet, war es oft gar nicht so leicht, die Informationen aufzutreiben. In der Stadt, wo ich gewohnt habe als Kind, da bin ich in die Buchhandlung gegangen und habe dann immer die amerikanischen Zeitungen über Science-Fiction heimlich durchgeblättert, weil die waren so teuer, dass ich sie mir nicht immer kaufen konnte. Und ab und zu habe ich mir dann eine Zeitung gekauft. Und da bin ich stundenlang dort gesessen und habe gehofft, dass niemand kommt und sagt, dass ich jetzt zu lang da gestanden bin. Das war früher ziemlich schwierig, wenn man ein spezielles Interesse hatte, gute Informationen zu bekommen. Und dann kam das Internet. Und ich glaube, das ist nicht mehr vergleichbar, wie simpel es geworden ist, aber auch wie neue Gefahren entstanden sind. Weil ich kann mich jetzt in Science-Fiction reinsteigern. Ich kann ganz viele Seiten abonnieren, die mein Interesse total erfüllen. Natürlich ist das Gleiche möglich, zum Beispiel, wenn ich sehr viel Angst habe oder sehr viel Wut, dann kann ich sehr viele Seiten abonnieren, die genau diese Ängste oder diese Wut bestätigen. Und das sehen wir online auch, dass manche Menschen eine sehr einschlägige, einseitige Informationsdiät haben und dann zum Beispiel auf diesen Seiten sehr häufig mit eher problematischen oder einfach unseriösen Inhalten in Kontakt kommen.
Und ich finde dort auch Menschen, die mich verstehen, und diese sind wie ich.
Genau, das ist das Besondere. Früher, also ich bringe gern das Beispiel von Verschwörungstheoretikern. Es gab zum Beispiel immer Menschen oder lange schon Menschen, die an UFOs geglaubt haben, die in Wirklichkeit fliegen würden und Aliens darin. Und wenn ich früher ein Ufologe war und ich wollte andere treffen, dann musste ich vielleicht 100 Kilometer mit dem Auto fahren, um dann am Samstag bei so einem Stammtisch dabei zu sein. Heute kann ich jeden Tag, jede Sekunde auf Facebook gehen, in eine einschlägige Gruppe, und werde dort Menschen finden, die mich nicht nur verstehen, sondern die mich auch noch bestätigen. Und da besteht, glaube ich, schon die Gefahr, dass man sich umso mehr in seiner Meinung einzementieren kann oder dass es einem sehr leicht gemacht wird, auch in sehr, sehr überzeugten Gruppen noch überzeugter zu werden.
Wann haben Sie dann gemerkt, das ist eine fantastische Welt, da kann ich viel rausziehen, da kann ich mich sozialisieren? Aber das hat wirklich auch Gefahren. Wann hat das angefangen?
Ich glaube, das war schon recht früh, weil ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren mit dieser Thematik. Das hat eigentlich angefangen mit Zeitungsforen, wo klar wurde, dass die User in Zeitungsforen oft eine extreme Härte an den Tag schlagen und auch nicht wirklich repräsentativ sind. Wir wissen, dass zum Beispiel nur ein kleiner Prozentsatz der User wirklich dort posten. Aber die Debatten, die dort sind, sehr schnell entgleisen. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und die erste Frage war immer, ist das die Anonymität für die dazu? Die Forschung deutet darauf hin, dass die Anonymität ein Faktor ist, aber nicht alleine erklären kann, warum Debatten so hart werden. Es ist zum Beispiel so, dass Online-Beschimpfungen ein riesiges Problem sind, weil Beschimpfungen bringen extrem viel Wut in Debatten. Das wird der Nasty-Effekt genannt. Da haben Wissenschaftler aus Wisconsin, Amerikaner, Studienteilnehmer, einen Artikel über Nanotechnologie lesen lassen und darunter auch die Postings. Mehr als 1100 Amerikaner haben das gemacht. Und sie lasen nicht nur den Artikel, sondern die Kommentare. Die Hälfte der Studienteilnehmer las eine Debatte, wo gestritten wurde, aber keine Schimpfworte fielen. Und die andere Hälfte las Kommentare, wo gestritten wurde und Schimpfworte fielen. Dann hieß es zum Beispiel, und wer das nicht versteht, ist ein Idiot. Und dann haben die Wissenschaftler diese zwei Gruppen verglichen und sie fanden heraus, wenn Menschen Postings mit Schimpfworten lasen, dann verhärtete sich die Meinung. Dann war man umso mehr von der früheren Meinung überzeugt. Zum Beispiel war man dann umso mehr ein Verfechter der Nanotechnologie oder ein Gegner. Wir sehen also, wenn in Online-Diskussionen Schimpfworte eingebracht werden, dann führt das zu einer Polarisation und Menschen können nicht mehr aufeinander zugehen. Und das sind so Fragen, mit denen ich mich schon länger beschäftige. Warum interessiert mich das Thema so sehr, weil ich es für ein reales Problem halte. wenn wir nicht sachlich miteinander diskutieren können. Und ehrlich gesagt, weil ich auch sehr spannend finde, weil es sehr viel Forschung und Erkenntnisse aus der Wissenschaft gibt, die uns erklären können, wie es besser ginge.
Nun ist es leider so, wenn sich eine Diskussion verhärtet, wenn man streitet, wenn man sauer wird und dann kommt noch jemand und sagt, ah ja, dazu habe ich eine Theorie, das kann ich dir alles genau erklären, das ist nur deine Psyche, dann geht es richtig los, oder?
Genau, das ist nämlich auch eine Erkenntnis. Das Problem ist, erstens, wenn jemand schon sehr überzeugt ist, wird es wahnsinnig schwierig, die Person zu überreden sozusagen. Und wenn ich Workshops gebe, dann ist auch immer mein Tipp, man soll gar nicht sich das erstes Ziel setzen, jemand, der zu 180 Grad die Welt anders sieht, zu überreden. Kein Mensch geht in eine Debatte hinein, um die Meinung zu ändern. Ich auch nicht. Aber zum Beispiel kann man als Ziel online setzen, Mitlesenden, die sich noch keine Meinung gebildet haben, die offen sind, bessere Informationen zu geben. Das kann ein Ziel sein. Und wichtig ist auch, sehr viele Debatten haben auch keine Chance auf ein Aufeinanderzugehen, weil der Respekt fehlt. Das sehen wir auch aus Untersuchungen, wenn man sich selbst verunsichert fühlt, wenn man sich attackiert fühlt in seinem Weltbild, dann wird man erst recht nicht auf die Argumente des anderen eingehen. Und wenn eine Debatte schon so ist, dass jeder dem anderen ausrichtet, was für ein Idiot er ist, dann wird man natürlich nicht die Argumente des anderen ernst nehmen.
Ingrid Brodnik, mit der wir heute Mittag auf NR Kultur über die Kommunikation im Internet sprechen. Ja, und was wir tun können gegen die Lügen, gegen den Hass im Netz, das versuchen wir gleich nochmal zusammenzufassen. Vorher ein bisschen Musik aus Großbritannien. Hier ist John Ireland. Das Rondo aus der Downland Suite vom John Ireland, David Garforth mit dem English Chamber Orchestra. Wir haben die süße Frucht der Informationsfreiheit. Wir können alles erfahren in wenigen Sekunden. Wir können uns vernetzen, wir können international kommunizieren. Aber über die Schattenseiten dieser Situation haben wir heute gesprochen bei Klassik à la carte auf NDR Kultur. Ingrid Brodnik aus Österreich ist unser Gast, Autorin des Buches Lügen im Netz, wie Fake News, Populisten und unkontrollierte Technik uns manipulieren. Ingrid Brodnik, wir haben es manchmal schon angerissen, aber was müsste jetzt zum Beispiel passieren im Umgang mit den großen Netzwerken, von denen wir abhängig sind?
Ich glaube, einerseits braucht es Transparenz, dass zum Beispiel Wissenschaftler Untersuchungen machen können, Auswertungen machen können, ob Technik zum Beispiel emotionale Inhalte bestärkt oder ob wie stark Effekte sind, dass man in der eigenen Filterblase oder auch Echokammer, das sind zwei unterschiedliche Begriffe, aber wie leicht es einem gemacht wird, unter Gleichdenkenden zu bleiben. Das könnte besser wissenschaftlich untersucht werden. Und ich glaube, notfalls muss diese Transparenz auch angeordnet werden. Schauen wir mal, wie es weiterläuft. Und ich glaube, die zweite Ebene ist auch, jeder Einzelne kann besser werden, Desinformation zu erkennen. Weil wenn immer mehr Bürger ein besseres Radar gegen Falschmeldungen entwickeln, dann haben es Fälscher insgesamt schwerer. Und da gibt es so ein paar Tipps, die man durchaus beachten könnte. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass gerade Wut hilft, dass Falschmeldungen so eine große Verbreitung finden. Das heißt aber auch, wenn man merkt, dass man eine Meldung online sieht, die man ganz brisant findet, die man so ärgerlich findet, dass man sie sofort teilen möchte, dann ist das schon der Moment, wo man vorsichtig werden sollte und sich fragen sollte, Moment, stimmt das wirklich? Und dann gibt es die zweite wichtige Frage, nämlich, wer sendet mir diese Information überhaupt? Und da zu googeln zum Beispiel, ob diese Seite seriös ist oder eine Faktenchecker-Webseite aufrufen, die oft Falschmeldungen aufdeckt, hilft auch. Da gibt es die Webseite mimikama.at. Man muss nicht alles selbst recherchieren, oft haben das andere schon gemacht. Aber man muss eben Google befragen, ob es da schon was gibt. Das ist ganz relevant. Und das Lustige ist, wir können auch effizienter werden in Unsinn kontern. Und wir können besser werden, richtige Informationen sichtbarer zu machen. Da habe ich einen abschließenden Tipp, nämlich wenn man eine Falschmeldung bekommt, ist ja die erste Reaktion von Menschen zu sagen, nein, das stimmt nicht. Aber damit sagt man eigentlich nur nein und wiederholt die Behauptung häufig. In den USA zum Beispiel glauben viele Amerikaner, dass Barack Obama ein Moslem sei. Und der erste Impuls wäre zu sagen, nein, Barack Obama ist kein Moslem. Aber damit wiederholt man genau die falsche Ansage. Besser ist es zu sagen, nein, Barack Obama ist Christ. Und mit der Richtigstellung auch die richtige Information endlich sichtbar machen.
Ah, damit sie nicht wieder und wieder wiederholt genau. Wird. Ja, eindrücklicher Tipp. Das war ein spannender Mittag, liebe Ingrid Brodnik. Vielen Dank für den Besuch. Lügen im Netz heißt das Buch, das sie geschrieben hat. Erschienen ist es im Brandstätter Verlag. Danke für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Ich bin Mischa Kreiskot. Hier geht's gleich mit spannenden Gästen weiter. Um 20 nach 2. Die Grand Brothers kommen, die große Technologie in den alten Flügel gebastelt haben. Schönen Nachmittag wünsche ich.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.